SWR 2 aktuell.
Mit Marie Gedin an diesem Montagmittag und mit diesen Themen in der nächsten halben Stunde. Verteidigungsministerin Lambrecht reicht ihren Rücktritt ein. Wer kommt jetzt? Fragen wir gleich live nach Berlin bei unserem Korrespondenten nach. Bei schweren Luftangriffen Russlands sind vermutlich mehr als 30 Zivilisten getötet worden. Wir fragen in der Ukraine nach, wie groß die Sorge ist vor einer entscheidenden Wende in diesem Krieg. Und Urban Mining ist unser Thema. Es geht uns ganz konkret um Millionen alter Handys in unseren Schubladen, die teils immens wertvolle Metalle enthalten. Selten war ein Rücktritt so, ja, wie soll man sagen, langgezogen, kleinteilig in Berlin. Verteidigungsministerin Christine Lambrecht tritt nun also, das wissen wir seit 10.04 Uhr, zurück. Nach gut 13 Monaten im Amt hat sie eine schriftliche Erklärung veröffentlicht. Darüber reden wir mit unserem Korrespondenten Oliver Neuroth jetzt live in Berlin. Eine dürre Erklärung, wenige Zeilen und kein Wort des Bedauerns, Herr Neuroth, auch kein Wort über eigene Fehler. Ist das naiv, wenn man da mehr erwartet hätte?
Also ich würde sagen, da wäre eigentlich schon mehr nötig gewesen. Normalerweise läuft ein Ministerrücktritt ja so ab, dass die Person dann doch nochmal vor die Kameras tritt und sich erklärt. Nachfragen sind dann meistens nicht erlaubt von der Presse, aber zumindest zeigt sich der Minister, die Ministerin nochmal. Das haben wir also jetzt hier nicht gesehen. Wobei, wenn wir eben auf die vergangenen Monate schauen, die Performance von Frau Lambrecht, könnte man auch sagen, das war dann so zu erwarten, dass es dann doch etwas geräuschlos, maximal geräuschlos abgelaufen ist.
Gut 13 Monate war sie, ich habe es gesagt, im Amt. Christine Lambrecht, wie desaströs ist denn ihre persönliche Bilanz?
Die könnte man schon als ziemlich desaströs bezeichnen, wenn wir auf ihre Fehltritte schauen. An die 5000 Helme für die Ukraine, die sie zu Beginn des Krieges dort als die große Hilfsleistung Deutschlands verkündet hatte. Dann an ihre Auftritte mit Stöckelschuhen in Mali in der Wüste. Die Affäre rund um die Helikopterflüge mit ihrem Sohn, die Fotos davon in den sozialen Medien. Und schließlich das Silvestervideo, das ja heftigst kritisiert wurde. Aber was man auch sagen muss, Christine Lambrecht hat etwas angestoßen für die Bundeswehr. Sie hat zum Beispiel neue Ausrüstung beschafft, zumindest Dinge ja angestoßen, dass also was passiert. Es geht um neue Funktechnik für die Soldatinnen und Soldaten. Also da hat sie schon so ein bisschen was in die Wege geleitet, muss man sagen. Und das ging natürlich ein bisschen unter, wenn man auf diese ganzen Fehltritte schaut.
Nach tagelanger Diskussion hat sie jetzt selbst ihren Rücktritt eingereicht, also sprich um ihre Entlassung gebeten. Entnehmen wir ihren Zeilen, der Kanzler, den sie jetzt also bittet, hat sich ja zurückgehalten, sehr deutlich zurückgehalten seit Tagen. Wie sehr schadet ihm das jetzt, beziehungsweise wie sehr bringt ihn das jetzt in Zugzwang?
Also dieser Rücktritt kommt natürlich zu einer denkbar schlechten Zeit. Wir haben die Kriegssituation, wir haben das Thema Waffenlieferungen. Die Frage, kommen nun Leopard-Panzer von Deutschland in Richtung Ukraine auf den Weg? Also das Ganze ist eine sehr schwierige Lage und das Verteidigungsministerium ist das Wichtigste, gerade was es gibt mit Blick auf die Bundesregierung und einfach die Aufgaben. Von daher muss der Kanzler jetzt auch schnell reagieren, muss schnell einen Nachfolger auf den Weg bringen. Wir haben eben von einer Regierungssprecherin gehört vor ein paar Minuten in der Regierungspressekonferenz, dass zeitnah ein neuer Kandidat benannt werden soll, also wohl recht bald. Heute allerdings nicht mehr, heißt es aus Regierungskreisen. Aber das muss schnell passieren, denn es stehen halt wichtige Aufgaben an, ganz klar.
Und Sie haben es ja auch gesagt, es geht seit Tagen um die Nachfolge im Bendlerblock und wir haben ja auch schon etliche Namen jetzt gehört, seit Tagen. Verdichten sich denn Hinweise auf oder gegen jemanden inzwischen? Also lichtet sich das Feld ein wenig?
Offiziell ist da tatsächlich bisher kein Aufräumen des Felds zu vernehmen. Die Regierungssprecherin hat auch nochmal betont, dass es dem Kanzler weiterhin sehr wichtig ist, dass das Kabinett aus der gleichen Anzahl von Ministern und Ministerinnen besteht. Was natürlich dafür sprechen würde, dass es wieder eine Verteidigungsministerin wird. Oder eine größere Kabinettsumbildung würde anstehen. Der Name Hubertus Heil wurde ja auch genannt, der aktuelle Arbeitsminister. Dass er auf das Ressort Verteidigung gehen würde, dann würde seine Stelle natürlich vakant und da vielleicht eine Frau hinrutschen. Das wäre eine Option, aber tatsächlich sind das alles Spekulationen und Namen mit Gehalt in Anführungszeichen. Also was bestätigt, das haben wir weiterhin nicht.
Einzig bestätigt, wenn ich Sie richtig verstehe, ist, dass heute keine Entscheidung getroffen wird, weil der Kanzler dazu nicht in der Lage ist, weil noch Personalien geklärt werden müssen. Was gibt das für ein Bild ab? Stichwort auch Reaktion der Opposition schon?
Ja, natürlich fühlt sich die Opposition bestätigt in ihrer Kritik der vergangenen Wochen und Monate, dass einfach die Personalie Lambrecht eine sehr, sehr schwierige ist und dass auch der Kanzler da keine gute Figur abgibt aus der Sicht der Opposition. Natürlich ist es so, dass es sich immer leicht poltern lässt von der Oppositionsbank aus, aber in dem Fall, ja, macht die Opposition Druck auf den Kanzler und ich denke, dass wir also in den nächsten Tagen da auf jeden Fall Bewegung sehen werden, bis offiziell die Entlassungsurkunde in der Hand gehalten wird von Frau Lambrecht, also bis der Bundespräsident sie übergibt, ist sie auch noch im Amt. Das betont das Verteidigungsministerium auch, dass es jetzt nicht führungslos sei. Das heißt also, bis Freitag, bis zur nächsten Rammstein-Konferenz, wenn es sich so lange hinziehen sollte, wäre auch Frau Lambrecht weiterhin die Verteidigungsministerin.
Oliver Neuroth live aus Berlin, heute Mittag zum Rücktritt, zur Rücktrittserklärung, zum Rücktrittsgesuch von Verteidigungsministerin Christine Lambrecht. 10:50 haben wir es genau. Also dieser Rücktritt amtlich. Es geht jetzt in Anführungsstrichen nur noch um den oder die Nachfolgerin. Und da wird schon fröhlich gefordert, wer es machen soll künftig. Natürlich jemand, der die Truppe kennt, der respektiert ist, der Erfahrung hat und. Man hat manchmal das Gefühl, das Prinzip ziviler Führung gerät ein bisschen in den Hintergrund. Genauso wie die Idee, dass Frauen und Männer gleichberechtigt sind, wobei der Kanzler das ja offensichtlich im Blick hat, haben wir gerade gehört. Es könnte jetzt also keinesfalls nach Quote gehen, sondern nur nach Qualifikation, hören wir trotzdem aus Berlin von der Opposition. Und da reibt man sich natürlich schon ein bisschen die Augen und überlegt, wer denn alles so an kompetenten Menschen das Verteidigungsministerium schon geführt hat. Und dabei hilft uns in unserem Hauptstadtbüro jetzt Kai Küstner.
Rudolf Scharping.
Als Christine Lambrecht ihr verunglücktes Silvester-Video veröffentlichte, fühlten sich manche Kritiker an den früheren SPD-Chef erinnert. Auch Rudolf Scharping warf man instinktlose Tapsigkeit vor, weil er sich von der illustrierten Bunte mit seiner Lebensgefährtin Gräfin Pilati auf Mallorca im Pool planschend ablichten ließ, während die Bundeswehr kurz vor einem Auslandseinsatz in Mazedonien stand. Trotz des unvermeidlichen Ansehensverlustes Scharpings bei der Truppe zog Kanzler Gerhard Schröder die Reißleine erst sehr viel später.
Franz Josef Jung.
Das Wort Krieg kam dem CDU-Politiker im Zusammenhang mit dem Afghanistan-Einsatz der Bundeswehr in seiner Amtszeit nie über die Lippen. Dass dann auf deutschen Befehl hin US-Jets zwei von den Extremisten entführte Tanklaster in Kunduz bombardierten und zahlreiche Zivilisten starben, erzeugte in der deutschen Öffentlichkeit eine gewaltige psychologische Schockwelle. Franz Josef Jung trat wegen zahlreicher Kommunikationspannen rund um den Kunduz-Luftangriff nachträglich zurück.
Karl Theodor zu Guttenberg.
Der Freiherr und CSU-Politiker erfreute sich in der Truppe großer Beliebtheit. Doch weil ans Licht kam, dass zu Guttenberg sich für seine Doktorarbeit zahlreiche Passagen und ohne dies kenntlich zu machen aus anderen Publikationen zusammenkopiert hatte, musste er nach nicht einmal 1,5 Jahren zurücktreten. Was in der Rückschau bleibt, ist die Aussetzung der Wehrpflicht.
Thomas de Maizière.
Vom Innen- ins Verteidigungsressort und dann wieder zurück. So liest sich der Ministerlebenslauf des CDU-Politikers. Auch wenn Thomas de Maizière ein Rücktritt erspart blieb, völlig unbeschadet überstand auch er die Zeit als Verteidigungsminister nicht. De Maizière stoppte das längst angelaufene Eurohawk-Programm, weil sich herausstellte, dass die Drohne wegen fehlender Antikollisionssoftware ohne horrende Mehrkosten gar keine Zulassung für den deutschen Luftraum bekommen würde. Da aber waren schon Steuergelder in dreistelliger Millionenhöhe investiert bzw. versenkt worden.
Ursula von der Leyen.
Die erste Frau an der Spitze des Verteidigungsministeriums hatte es von Anfang an nie leicht und machte sich darüber hinaus auch selbst das Leben noch ein bisschen schwer. Dass die CDU-Politikerin der Bundeswehr wegen rechter Umtriebe von Soldaten pauschal ein Haltungsproblem unterstellte, empfand man in der Truppe als ungerecht. Als ebenso nobel wie notwendig hingegen wurde zunächst von der Leyen Versuch gewürdigt, das träge Beschaffungswesen zu beschleunigen. Doch dabei schoss sie weit übers Ziel hinaus. Das Ministerium schloss Verträge mit externen Beratern, die nicht nur Millionen Kosten verursachten, sondern auch gegen Vergaberecht verstießen. Ihre Nachfolgerin und CDU-Parteifreundin Kramp-Karrenbauer distanzierte sich schnell vom von der Leyen-Kurs. Man werde bei der Beschaffung wieder mehr auf die Kräfte im eigenen Haus setzen, betonte sie. Dass hier auch heute dringend weiter Beschleunigungs- und Reformbedarf besteht, leugnet niemand. Gerade angesichts des 100-Milliarden-Pakets für die Bundeswehr.
100 Milliarden Euro für die Bundeswehr angekündigt angesichts des völkerrechtswidrigen Angriffs Russlands auf die Ukraine vor, wir erinnern uns, einem knappen Jahr. Und dieser Krieg in Europa erlebt, gerade sofern da Steigerungen überhaupt möglich sind, besonders dramatische Tage und Nächte. Seit dem Wochenende sehen wir die Bilder von Angriffen Russlands auf die zentralukrainische Stadt Dnipro. Bisher wurden dort 30 Tote aus den Trümmern eines Wohnhauses geborgen und mindestens so viele Zivilisten werden noch vermisst. Die Menschen in der Ukraine erleben also die heftigste russische Angriffswelle, so lesen wir es dieses Jahr bisher. Und darüber reden wir mit Anna Kravchenko, Projektleiterin der Friedrich-Naumann-Stiftung in Kiew, die sich gerade in diesen Tagen in Georgien aufhält. Ich habe sie kurz vor der Sendung erreicht und gefragt, Frau Kravchenko, wie groß ist denn die Sorge der Menschen gerade in der Ukraine, dass Russland die Oberhand gewinnen könnte?
Natürlich, die letzten Angriffe, die Angriffe der letzten Tage sorgen für Verunsicherung. Allerdings muss ich sagen, der Angriff in Dnipro schürt nicht mehr Angst, sondern eher mehr Hass und Entschlossenheit, sich gegen Russlands Invasion zu wehren bei den Ukrainern. Also Russland erhofft sich mit den Angriffen auf Infrastruktur und auf Zivilisten, das Land zu Verhandlungen zu zwingen, erreicht aber eher das Gegenteil, weil den Ukrainern bewusst ist, dass das Einzige, worüber Russland verhandeln will, ist die ukrainische Kapitulation. Und das kommt nach dem Erlebnis absolut nicht in Frage.
Wenn wir auf die Zentralukraine schauen, auf umkämpfte Orte wie Soledar, Bachmut, wie sehr zerrt denn die Situation, die Unklarheit dort an den Nerven, an der Moral?
Sehr. Man übt sich in Geduld und wartet auf das offizielle Statement des ukrainischen Generalstabs. Heute Morgen hieß es aus internationalen Quellen, Soledar wäre von ukrainischen Streitkräften verlassen worden. Das hört man auch von den ukrainischen Journalisten vor Ort. Der ukrainische Generalstab äußert sich bisher nicht dazu, angeblich um die eigenen Soldaten vor Ort nicht zu gefährden. Es bleibt also abzuwarten. Die Russen, auch die Wagner-Söldner, haben ja Soledar schon für sich deklariert.
An die Russen bzw. die Menschen in Russland hat sich jetzt auch nochmals der ukrainische Präsident Selenskyj gewendet. Wie sinnvoll ist das denn aus Ihrer Sicht oder geht es da eher um eine symbolische Geste?
Ich finde, der Präsident Selenskyj versucht alles, um Russen auf die Situation in der Ukraine und die Taten ihrer Führung aufmerksam zu machen. Das ist gut so. Ich persönlich habe Zweifel, dass er seine Zielgruppe durch die Ansprachen erreicht und vor allem, dass er die auch überzeugen kann. Die russische Propaganda ist sehr stark in ihrer Wirkung, so dass auch nicht mal diese schrecklichen Bilder aus Dnipro da was verändern können.
Während Sie jetzt oder während wir über diesen Krieg sprechen, während dieser Krieg bei Ihnen tobt, erleben wir gerade in Deutschland einen Wechsel an der Spitze des Verteidigungsministeriums. Haben die Menschen in der Ukraine dafür überhaupt einen Nerv oder ist das tatsächlich nur was Spitzenpolitiker interessiert?
Das interessiert natürlich sehr die Ukrainer, weil die Diskussion um Waffenlieferungen, wie zum Beispiel Panzer und Leopard 2 Panzer, läuft auch in der ukrainischen Öffentlichkeit. Und ich muss da leider sagen, Deutschland steht nicht gut da in der Wahrnehmung der Ukrainer. Man erhofft sich vielleicht durch auch einen Wechsel an der Spitze, dass sich was verändert. Und man erwartet in erster Linie von westlichen Partnern, auch von Deutschland, einfach weitere Waffenlieferungen. Nicht nur Panzer, aber auch zum Beispiel die Luftabwehrsysteme wie Patriot, die diese Angriffe am Wochenende vielleicht verhindern hätten können.
Frau Kravchenko, Sie sind Projektleiterin nicht nur für die Ukraine, auch für Belarus. Und nun haben heute gestartet Staaten Russland und Belarus eine gemeinsame Luftwaffenübung. Wie groß ist denn in der Ukraine die Sorge, dass auch Belarus künftig stärker in diesen Krieg eingreifen könnte?
Sehr groß. Also der ukrainische General Saluzhny hat ja auch schon Ende des letzten Jahres gesagt, dass man mit einer neuen Offensive aus Richtung Belarus rechnet und darauf bereitet man sich vor. Die gemeinsame Übung, die jetzt stattfindet in Belarus, zwischen Russland und Belarus, die beobachtet man auch ganz genau. Die ukrainische Regierung hat die Einwohner darüber informiert und auch gesagt, dass es verstärkt Luftalarme geben wird in den nächsten Tagen und dass man sie nicht ignorieren soll. Also man rechnet damit, dass da wieder was kommt auf der Richtung.
Jetzt sagen Sie, dass da noch was kommt. Damit rechnet man. Ich habe noch eine Frage zum Schluss. Sie sind gerade in Georgien. Dort sind viele Geflüchtete, auch aus der Ukraine. Man fragt sich manchmal bei diesen Bildern, die wir sehen, warum sind da immer noch Zivilisten? Warum harren Menschen dort aus? Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie solche Bilder sehen, wie die beispielsweise jetzt aus Dnipro?
Ja, wie ich auch schon gesagt habe, man glaubt an den Sieg, man glaubt nicht an die Kapitulation und nach dem, was man alles erlebt hat. Und da muss ich auch an Bucha denken, an die schlimmen Bilder aus Bucha, aber auch an all die Angriffe, die man auch in der Hauptstadt erlebt hat, die ich auch persönlich erlebt habe. Da kann man einfach nicht sagen, man geht und überlässt das Land, sondern man möchte da bleiben. Leute haben ihre Familien, ihre Eltern, vor allem auch ihre Männer, Söhne, die nicht ausreisen können. Und das kommt einfach bei vielen nicht in Frage, nicht mehr in Frage, Ukraine zu verlassen.
Anna Kravchenko vom Kiewer Büro der Friedrich-Naumann-Stiftung, die der FDP nahesteht, über die Lage und die Sorgen im Moment der Menschen in der Ukraine angesichts der aktuellen Kriegssituation. Und die Telefonleitung, das haben Sie natürlich gemerkt, nach Georgien, die war denkbar schlecht. Aber wir wollten auf diese Stimme tatsächlich nicht verzichten heute Mittag. Und jetzt schauen wir auch noch mal kurz etwas genauer auf das gerade angesprochene Manöver von Russland und Belarus. Aus Minsk heißt es dazu, diese gemeinsame Luftwaffenübung bis zum 1. Februar, die habe defensiven Charakter in der Ukraine, wächst aber eben trotzdem die Sorge, wie gerade gehört. Der aktuelle Bericht dazu heute Mittag von unserem Korrespondenten Stefan Lag.
Russland und Belarus haben heute mit einer gemeinsamen Übung der Luftwaffenstreitkräfte begonnen, die bis zum 1. Februar dauern soll. Aus dem Verteidigungsministerium in Minsk hieß es, es gehe darum, die Einheiten beider Länder besser aufeinander bei der Erfüllung von Trainings- und Kampfaufgaben abzustimmen. Belarus betont den defensiven Charakter des Manövers. Unter anderem soll die gemeinsame Lufterkundung, das Patrouillieren entlang der Grenzen, die Unterstützung von Bodentruppen aus der Luft und auch taktische Landungen von Fallschirmjägerverbänden geübt werden. Inoffizielle Militärbeobachter hatten in sozialen Netzwerken davon berichtet, dass seit Jahresbeginn mehrere russische Kampfflugzeuge, Hubschrauber und Militärtransportflugzeuge in Belarus eingetroffen seien. Allein am Sonntag 8 Kampfflugzeuge und 4 Frachtflugzeuge. In der Ukraine wächst angesichts der Manöver die Sorge, Belarus könne stärker an der Seite Russlands in den Krieg eingreifen. Britische Geheimdienste gingen zuletzt nicht davon aus, dass Russland von Belarus aus die Ukraine angreifen und eine neue Front eröffnen könnte. Die Verlagerung russischer Militärhubschrauber und die Stationierung russischer Truppen in Belarus diene wohl tatsächlich Trainingszwecken, nicht der Vorbereitung einer Offensive, hieß es in einem Kurzbericht des britischen Verteidigungsministeriums in der vergangenen Woche.
Unser Korrespondent Stefan Lag über den Start eines gemeinsamen russisch-belarussischen Manövers. Um Material und Ressourcen zu sparen, ruft das Institut der deutschen Wirtschaft eindringlich zum Handy-Recyceln auf. Warum? Das DIW bringt es auf eine griffige Formel. Das Metall, das in all den alten Mobiltelefonen steckt, die in unser aller Schubladen so rumliegen, das würde genug Material für die Smartphones der nächsten 10 Jahre liefern, heißt es. Zumindest theoretisch. Das klingt natürlich beeindruckend, darum reden wir darüber mit Werner Eckert aus unserer Umweltredaktion. Also alte Mobiltelefone sind Teil dessen, was Experten als urbane Mine bezeichnen. Ist das in der Tat so, wie es klingt?
Na, ganz so ist es nicht. Das ist schon lange bekannt und auch oft berichtet worden. Also der Branchenverband Bitkom erhebt das seit Jahren, wie viele Schubladenhandys es gibt. Und die Zahl hat sich tatsächlich seit 5 Jahren verdoppelt. Und auch das Konzept Urban Mining, was dahinter steckt, also dieser wertvolle Rohstoffschatz, den wir da haben, der ist seit vielen Jahren beschrieben.
Können denn oder könnten, besser gesagt, tatsächlich alle Smartphones, die wir denn da in unseren Schubladen haben, recycelt werden?
Eben, das ist das Problem. Das ist eine sehr hypothetische Zahl, die da erneut wieder genannt worden ist. Dieses Handy-Recycling ist extrem aufwendig. Und in der EU leidet generell das Recycling hochwertiger Elektrogeräte darunter, dass das einen hohen Arbeitsaufwand bedeutet und dass das kosten- und arbeitsintensiv ist. Eigentlich bringt das nur dann was, wenn man die Altprodukte eben nicht schreddert, was bei uns oft der Fall ist, sondern manuell auseinandernimmt. Und bei unseren Löhnen ist das bei den gegenwärtigen Rohstoffpreisen einfach nicht kostendeckend. Das heißt, die relative Rentabilität, wie die Wirtschaftler sagen, ist für diese Verfahren einfach zu gering. Und deswegen wird es nicht gemacht.
Wer kann oder könnte denn theoretisch solche Mobiltelefone recyceln? Wer hätte ein Interesse? Wo müsste man ansetzen?
Also man müsste ansetzen bei den gesetzlichen Regelungen. Es gibt für verschiedene Bereiche schon Quoten. Man könnte die auf Handys ausweiten. Man kann mit Pfandsystemen arbeiten. Einzelne private Anbieter alternativer Handymarken machen das. Also die haben ein Pfandsystem. Die Grünen haben das auch für alle Handys gefordert. 25 Euro. Dann bringen die Menschen das vielleicht auch wieder zurück. Aber es ist eben noch das Zweite. Wenn ich als Recycler mich spezialisiere auf solche qualitativ hochwertigen Arbeiten, da muss ich sicher sein, dass ich die Rohstoffe, also sprich die alten Handys, dann auch kriege. Und da haben wir Riesenlöcher, weil sehr viele dieser Konsumgüter, also gerade Handys oder Altgeräte, dann irgendwie ins Ausland verschippert werden, wo sie viel billiger auseinandergenommen werden können und nicht immer qualitativ korrekt. Und das ist ein generelles Problem unserer Recyclingbranche. Es lohnt sich oft nicht für die Unternehmen und deshalb sehen die davon ab, zu recyceln. Also da muss man schon ein paar Stellschrauben drehen. Der Schatz ist immens, aber wir haben noch keine Methode, ihn zu heben.
Und dieser Schatz ist ja sozusagen auch nur ein Teilschatz, wenn wir mal im Bild bleiben. Alte Mobiltelefone sind Teil dessen, Sie haben es schon gesagt, Stichwort Urban Mining, was Experten als urbane Mine bezeichnen. Was gehört denn noch dazu? Wo gibt es vielleicht schon positive Vorbilder?
Also man hat längst erkannt, dass wir selbst in Deutschland ja ganz wenig Rohstoffe haben, aber ganz viele Rohstoffe verbaut haben in verschiedenen Dingen. Also das fängt bei Brücken an, wo unglaublich viel Eisen drin steckt. Alte Autos, die auf alten Müllkippen rumliegen. Überhaupt die alten Müllkippen, die längst versiegelt sind, aber in denen ungeheure Schätze schlummern. Das alles ist beschrieben. Seit 2012 arbeitet das Umweltbundesamt an einer Kartierung des sogenannten anthropogenen Lagers in Deutschland. Aber das hat jetzt schon die fünfte Überarbeitung und jetzt arbeitet man einer Urban Mining Strategie. Das heißt, wir sind seit 10 Jahren unterwegs, aber offensichtlich lange nicht am Ziel angekommen. Die Schätze sind immens, aber nach wie vor ist es billiger, Rohstoffe aus dem Ausland zu importieren, neue Rohstoffe zu importieren, als diese Lager zu heben. Die Not ist offensichtlich nicht groß genug.
Konstatiert Werner Eckert aus unserer SWR-Umweltredaktion über das Recyceln unseres Mülls und ganz speziell unserer alten Telefone, unserer Mobiltelefone wohlgemerkt. 12.26 Uhr. Die deutsche Wirtschaft gehört zu den Dingen, auf die man hierzulande besonders stolz ist. Kein Wunder, gemessen am Bruttoinlandsprodukt gehört Deutschland zu den größten Volkswirtschaften der Welt. Die Frage ist nur, wie lange noch? Denn laut Ökonomen ist es um den Standort Deutschland schlecht bestellt. Eine neue Studie des ZEW Mannheim zeichnet bei der Wettbewerbsfähigkeit ein erschreckendes Bild. Im Vergleich mit 20 anderen führenden Wirtschaftsnationen ist Deutschland auf dem 18. Platz gelandet. Sina Rosenkranz aus der SWR-Wirtschaftsredaktion. Warum ist Deutschland so abgerutscht?
Tja, die Frage kann man eigentlich ganz nüchtern beantworten, weil Deutschland eben bei fast allen untersuchten Standortfaktoren sehr schlecht abschneidet im Ländervergleich. Die Studie, um die es hier geht, prüft jedes Land auf 6 Faktoren, zum Beispiel Steuerlast, Arbeitskosten, Produktivität, der Aufwand staatlicher Regulierungen, die Finanzierungsbedingungen für Unternehmen und auch die Energiekosten. Und bei all diesen Faktoren bietet Deutschland eigentlich nur noch beim Bereich Finanzierung gute Standortbedingungen. Ansonsten kann Deutschland bei keinem anderen Themenfeld mit den Spitzenstandorten mithalten. Gerade beim Thema Steuern, Energie, Arbeit und Regulierung landet Deutschland in der Untersuchung ganz weit hinten und steht eben insgesamt mit diesem 18. Platz von 21 Ländern so schlecht da wie noch nie seit der Erhebung.
Schauen wir ans andere Ende der Skala. Welche Länder sind denn auf den Spitzenplätzen?
Auf der Rangliste ganz oben stehen die USA, klar, dann Kanada, Schweden und die Schweiz. Die USA schneiden besonders gut ab beim Thema Energieversorgung und Kosten, ist auch logisch. Die europäischen Länder sind da spätestens seit dem Ukraine-Krieg und der Energiepreisexplosion im Nachteil. Ein Standortfaktor übrigens, der in Zukunft vermutlich noch eine sehr große Rolle spielen wird. Aber auch beim Thema Regulierung schneiden die USA besser ab und ansonsten gehört tatsächlich Schweden zu den großen Aufsteigern im Ranking.
Und wo sehen die Studienautoren auf Deutschland bezogen jetzt den größten Reformbedarf?
Also den größten Reformbedarf sehen die Konjunkturforscher vom ZEW Mannheim vor allem beim Thema Steuerlast und Bürokratie. Das ist auch ganz interessant. Der Zeitverlauf nämlich. Die Studie wird seit 2006 alle 2 Jahre erhoben vom Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung. Und in dieser Zeit hat sich Deutschland vor allem beim Thema Steuern, Regulierung und Infrastruktur negativ entwickelt. Und genau hier sehen die Studienautoren dann eben auch den größten Reformbedarf, also Steuerlast, Bürokratie, um den Standort Deutschland zumindest hier wieder attraktiver zu machen, wenn wir schon den Nachteil haben bei den Energiekosten.
Jetzt gibt es ja, ich sage mal fast Gott sei Dank, viele Wirtschaftsrankings. Mhm. Schneiden wir denn tatsächlich überall so schlecht ab?
Naja, ich sag mal so, wirklich vorne sind wir kaum irgendwo dabei. Es gibt noch ein anderes renommiertes Ranking vom IMD aus der Schweiz, das seit 35 Jahren erhoben wird. 63 Länder untersucht nach mehr als 300 Faktoren. Und da ist Deutschland zuletzt im Mittelfeld gelandet, also nicht ganz so extrem schlecht, aber auch hier eher auf dem absteigenden Ast. Und das beschreibt wohl die Tendenz insgesamt bei den Rankings.
So, letzter Hoffnungspunkt, die Aktienmärkte in Frankfurt. Wie fällt denn da das Ranking heute aus?
Naja, auch da im Aktienranking heute keine allzu großen Sprünge. Es geht nicht mehr ganz so rasant aufwärts wie in den ersten 2 Handelswochen des neuen Jahres. Der deutsche Leitindex DAX steht am Mittag rund 0,3% im Plus bei 15.120 Punkten.